Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Jesus hast. Wir haben ja alle so innere Bilder von Jesus. Und ich weiß zum Beispiel, meine ältere Schwester, die jetzt in Mexiko lebt, die hatte in ihrem Wohnzimmer, hatte sie, glaube ich, irgendwo vom Flohmarkt, meine andere Schwester schüttelt den Kopf, so ein kitschiges Bild von Jesus mit so einem Goldrahmen. Und das war so Jesus, der gute Hirte, der so sich so rabneigte zu den kleinen Lämmchen. Und also es war nicht gerade Kunst, aber es verriet etwas über ihr Herz, was sie an Jesus so toll findet. Nämlich, dass er der Barmherzige ist, der sich den Schwachen zuwendet. Vielleicht ist das so dein vorrangiges inneres Bild, was du so von Jesus hast. Der Jesus, der den Kindern zuruft, lass die Kinder zu mir kommen. Der sich den Frauen zugewandt hat, die damals, die Kinder und die Frauen galten damals gar nichts. Oder die Armen, die Schwachen. Vielleicht schätzt du an Jesus besonders auch, dass er so ein krasser Lehrer war, der sich nicht gescheut hat, der damaligen jüdischen Elite entgegenzutreten. Zum Beispiel in der Bergpredigt. Ihr habt gelesen, dass das und das da steht. Ich aber sage euch. Und er hat ja gepredigt in einer Weise, ich will nicht sagen, dass das mit seinem Tod enden musste, aber ihr wisst, dass von Anfang an war er ein Dorn im Auge für die damalige jüdische Elite, weil Jesus so krass gepredigt hat. Das heißt, wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie ihre Gesetzeslehrer, sondern wie einer, der Vollmacht hat. Jesus war ein vollmächtiger Lehrer. Heute wollen wir uns, oder vielleicht ist dir Jesus auch besonders wichtig, kommt mir gerade so, auch jemand, der dein persönlicher Freund, dein persönlicher Meister ist, zu dessen Füßen du sitzen kannst, wie Maria. Einfach auf Jesus Stimme hören, dich immer wieder ermutigen zu lassen. Einfach derjenige, der da ist für dich ganz persönlich. Ja, all das sind Seiten von Jesus. Und wir wollen uns jetzt mal eine Bibelstelle anschauen. Und ich bitte euch mal ganz genau zuzuhören, was euch an diesen beiden Bibelstellen auffällt. Ich hatte leider meine Bibel vergessen, jetzt habe ich das hier nicht richtig präpariert. Ganz kleinen Augenblick. Die eine Bibelstelle steht in Matthäus 4, Vers 23. Er, also Jesus, zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und jetzt lesen wir aus Matthäus 9, Vers 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Fällt euch was auf? Ja, ne? Das ist also richtig identisch, bis auf einige ganz wenige Worte. Beschreibt Matthäus hier sozusagen die Zusammenfassung von Jesu Dienst. Immer diese Trias, diese drei Dinge, Aspekte. Er hat gelehrt in den Synagogen. Er hat das Evangelium vom Reich verkündet, überall, wo er ging und stand. Und er hat die Kranken geheilt. Das gehörte zusammen für den Dienst. Das ist sozusagen die Zusammenfassung des Dienstes von Jesus. Und was jetzt interessant ist, das bildet nämlich den Rahmen für das Bild, was Matthäus uns vom irdischen Wirken Jesu beschreiben, vor Augen malen will. Das ist nicht so ein kitschiger Goldrahmen wie bei meiner Schwester, sondern ein kraftvoller Rahmen des Wortes Gottes. Und wenn ihr das mal selber nachschauen wollt, was steht innerhalb eingerahmt von diesen beiden Versen, genau das, was Jesus getan hat. Nämlich er hat gelehrt und das Reich Gottes verkündigt. Das finden wir wo? In der Bergpredigt, 5-7 Kapitel. Und im anschließenden Kapitel finden wir 10 Heilungswunder. Und das hat der Evangelist Matthäus extra so in dieser Reihenfolge beschrieben, weil er uns dieses Bild von Jesus vor Augen malen will. Jesus, der starke Lehrer und Verkündiger, der aber das, was er verkündigt hat, auch gezeigt, erwiesen, nicht nur demonstriert, sondern es wurde Wirklichkeit in den Heilungen. Das Wort wurde wahr, das Wort wurde Wirklichkeit. Das Wort tat, wozu Gott es gesandt hat. Und wie war das so mit Jesus und dieser unfassbaren Heilungspower? Ich gehe mal davon aus, dass fast alle, vielleicht sogar alle, schon irgendwelche krassen Heilungswunder von Jesus gelesen, davon gehört haben. Und wie war das? Hat Jesus gesagt, oh, danke, Papa im Himmel, cool, diese Heilungspower. Mal gucken, was für krasse Wunder ich heute, was habe ich denn mal noch nicht geheilt? Was könnte ich mal für ein tolles Wunder heute machen, dass die Leute staunen, dass sie sagen, wow, dieser Jesus, der ist ja hier der stärkste Heiler aller Zeiten. Nein, so war Jesus nicht drauf. Im Hebräer Kapitel 1, Vers 3 heißt es, Jesus war der Abglanz seiner, also des Vaters, er war der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Jesus hat nicht losgelöst vom Vater irgendwelche spektakulären Wunder vollbracht, sondern Jesus verkörpert das Wesen, das Herz Gottes selber. Er war der Abglanz dieses Wesens Gottes. Das heißt, in allem, was Jesus tat, zeigt sich Gott, der Vater selber, zeigt sich der dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und Jesus hat auch gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, wenn die Menschen damals diese Heilungswunder gesehen haben, wollte Jesus ein Zeichen setzen, was hinzeigt zur Größe des Vaters. Und er hat auch gesagt, ich tue nichts, was ich nicht zuvor den Vater habe tun sehen. Das heißt, Jesus war so connected, so eins, so online mit seinem himmlischen Daddy, dass er sofort immer diese Heilungsimpulse hatte. Einmal heißt es auch, und es war Kraft da zum Heilen. Jesus hatte diese Kraft nicht in sich selber, sondern er war darauf angewiesen, dass der Vater in der Kraft des Heiligen Geistes ihm immer wieder neu diese Kraft zur Heilung geschenkt hat. Und so zeigt sich in diesen Heilungen das Herz des Vaters, das Herz des Sohnes und das Herz des Heiligen Geistes, weil die drei sind immer eins. Und wir können wirklich sagen, das Neue Testament beschreibt uns ein Gott des Heils, aber auch ein Gott der Heilung. Und nur in unserer westlichen Welt ist uns das so verloren gegangen, dass man schon eher schon was Besonderes ist, wenn man in der Christenheit mal so einen Heilungsgottesdienst anbietet. Weil wir das gar nicht mehr gewöhnt sind oder uns gar nicht mehr danach ausstrecken, weil es unbequem ist, sich danach auszustrecken, das zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Aber es gehört zu Jesus dazu, es steht in seinem Wort. Und wir können und wollen das nicht trennen, im Gehorsam zu seinem Wort. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil es etwas vom Herzen Gottes zeigen soll, was in den Heilungen geschieht. Von seiner Liebe, von seinem unfassbaren Erbarmen mit den Kranken und Schwachen, aber auch von seiner Kraft, von seiner Heilungspower. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Und diese Heilungszeugnisse, die sollen eins zeigen. Jesus lebt, er hat den Tod überwunden und er lebt und heilt auch heute. Und ich habe so eine Sehnsucht, dass wir das mehr und mehr sehen. Dass hier, wenn Leute reinkommen, ganz normal in Gottesdienst, dass sie sich selber wundern, dass sie geheilt werden. Im Abendmahl oder im Anschluss im Gebet oder einfach während der Predigt, dass es gar nicht mehr nötig ist, solche extra Heilungsgottesdienste zu machen. Ist schön, aber eigentlich wäre es normal, dass überall, wo wir als Christen leben und auch mal eben für Menschen beten oder uns in der U-Bahn mal die Hand auf den Kopf legen, wenn wir Kopfschmerzen haben oder wie auch immer. Heilung gehört dazu, ist einfach drin im Evangelium. Und das ist, ja, wollen wir uns mit Gottes Gnade neu erobern. Das ist wirklich ein bisschen, ja, das ist etwas, ein Land, in das auch Mut braucht, hineinzugehen. Aber Jesus sehnt sich danach. Jesus hat nicht nur damals die Kranken geheilt, sondern er möchte es auch heute tun, weil er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir verherrlichen Jesus, wenn wir sagen, Herr, in unserer Schwachheit strecken wir uns danach aus und wir wollen deine Zeugen sein, genau in diesem Dienst. Und wie das so zustande gekommen ist, das lesen wir uns jetzt nochmal direkt im Anschluss an diesen Vers, den wir gerade schon gehört haben, dass Jesus umherzog, predigte und heilte, heißt es in Matthäus 9, Vers 36. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Und ich lese weiter in Vers 5a. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen, Vers 7, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Halleluja. Was sehen wir hier? Wir sehen Jesus, den Barmherzigen. Es waren ständig, einer hat das vorhin irgendwie gebetet, Jesus, da klebte ständig Trauben von Menschen an ihm dran. Also mich hätte das irgendwann total genervt. Und selbst einmal, als er seine Ruhe haben wollte, fuhr er mit dem Boot über den See. Und als er ankam, standen da schon wieder die Massen, haben auf Jesus gewartet. Und dann heißt es, er hatte Mitleid mit ihnen und heilte sie alle. Das war Jesus. Ich meine, das kannst du nur einfach in dieser Kraft Gottes tun. Jesus hatte Erbarmen mit diesen Menschen, die er gesehen hat. Er hat sie gesehen, die Reichen und die Armen, die Großen und die Kleinen, die Jungen und die Alten. Aber er hat ihren Herzenszustand gesehen. Das wird hier beschrieben, wie Schafe, die keinen Hirten haben, hingeworfen, hin verschmachtet, schwach und krank und verletzt und verloren. Das ging Jesus durchs Herz. Und ich mag diese Luther-Übersetzung, es jammerte ihn. Ich finde, das kann man nicht so, es jammerte ihn. Es ging ihm wie ein Schwert durch das Herz, kann man das dieses Wort auch übersetzen. Das war nicht so ein bisschen Mitleid, auch die Armen so, sondern es hat sein Herz wirklich durchdrungen, dieser Schmerz um diese Verlorenheit und auch um die Krankheit dieser Menschen, dieses Leiden. Und was macht Jesus dann? Er ruft seine 12 Jünger zu sich. Und diese 12er-Zahl, die kennen wir aus dem Alten Testament für die 12 Stämme Gottes. Und Matthäus will da auch ein Zeichen setzen, dass er sagt, ja, diese 12 Jünger, damals waren das diese 12 Jünger, aber das ist auch ein Symbol für das Neue, für den neuen Bund, für das Gottesvolk, was an Jesus glaubt, was sich um ihn schart. Und das heißt, zu diesen Jüngern gehörst auch du und ich heute, gehört die weltweite Christenheit seit damals. Er ruft diese 12 zu sich. Und was macht er? Er gibt ihnen denselben Auftrag, den er selber von seinem himmlischen Daddy empfangen hat. Das Himmelreich ist nahe. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Und ich finde das ein so wundervolles Bild, dass ich merke das selber, wenn wir so für einen Kranken beten, wir sehen meistens zuerst den Kranken und die Krankheit. Aber ist das nicht wundervoll, sich vorzustellen, Gott möchte, dass das Himmelreich uns nahe kommt. Wenn wir für Kranke beten, dann neigt sich der Himmel herab. Dann möchte Gott sein Herz zeigen. Dann möchte er es vom Himmel herunter strömen lassen. In seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit. In dieser himmlischen Power, die nicht nur einfach heilt wie irgendein Medikament oder irgendeine OP. Danke, Herr, für alle Ärzte, Heilpraktiker und Krankenschwestern und so weiter. Aber unser himmlischer Daddy möchte sein Herz zeigen in diesen Heilungen. So hat Jesus es uns vorgemacht. Er gibt ihnen diesen selben Auftrag. Heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf. Das ist schon eine krasse Nummer. Und ich kann mir vorstellen, als die Jünger das damals gehört haben, dass sie gedacht haben, Jesus, also du machst das, aber wir doch nicht. Wie sollen wir das denn machen? Und deswegen hat ja Jesus sie zu sich gerufen, weil sie es gerade nicht in eigener Kraft tun konnten und tun können. Und wir auch nicht heute. Er hat sie zu sich gerufen, um ihnen was zu geben? Seine Vollmacht, seine Heilungspower, seine Autorität. Und hier steht dieses Wort Exousia, das ist genau vom Griechischen genau dasselbe Wort, was wo steht? Da, wo Jesus als der Auferstandene seine Jüngerschar, und das heißt uns als ganze Kirche, ausgesandt hat. Sagt er, mir ist gegeben, alle Macht, alle Exousia, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Nicht nur im Himmel, sondern und auf Erden ist Jesus alle Vollmacht gegeben. Darum geht hin und macht alle Jünger zu meinen Völkern. Umgekehrt. Alle Völker zu meinen Jüngern. Aber es ist dieselbe Vollmacht, dieselbe Kraft, die Jesus diesen Jüngern gegeben hat, die in ihm aktiv war, um die Kranken zu heilen. Wir stehen nicht allein da mit diesem Auftrag, weil wenn Jesus beauftragt, dann bevollmächtigt, dann begabt er, dann erfüllt er uns genau mit dem, was wir brauchen, um genau diesen Auftrag auszufüllen. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, klingt alles super, aber wo ist sie denn, diese Vollmacht? Tja, ich glaube, damit ringen wir alle so ein bisschen. Hier gerade in der westlichen Christenheit, in vielen Ländern ist das ganz normal, dass viele Heilungen geschehen, dass auch Tote auferweckt werden. Auch das gibt es heute relativ viel. Wenn du nach Afrika oder nach Indien guckst, zum Beispiel Lateinamerika. Aber wir hier im Westen, das wäre schon sehr spektakulär, wenn hier jemand, nee, Trauerfeier fällt aus, weil der Verstorbene ist leider wieder lebendig, also leider natürlich nicht. Ja, vielleicht erleben wir das hier noch, aber ich glaube, Gott führt uns in kleinen Schritten. Gott ist ja auch der beste Pädagoge, er kennt unser Herz, er kennt unsere Zweifel, er kennt unser Verkopftsein hier in unserer westlichen Welt, das ständig an uns zweifeln, am Wort Gottes zweifeln. Und wir haben, glaube ich, häufig diesen kindlichen Glauben verloren. Und ich glaube, dass Jesus uns da neu reinführen will in dieses Land der Heilung. Und so heißt jetzt die Frage, die ich hier in dieser Predigt noch weiter behandeln will: Wie wachse ich in der Heilungsvollmacht? Wie wachse ich in der Heilungsvollmacht? Es gibt drei Aspekte und ich denke, da könnte man viel drüber sagen. Der erste Aspekt, vielleicht erstaunt dich das, wenn du in der Heilungsvollmacht wachsen willst, dann musst du zunächst in der Liebe wachsen. Warum? Weil Gott die Liebe ist. Und was nicht in und aus der Liebe geschieht, ist, wie es in 1. Korinther 13 heißt, nichts, überhaupt gar nichts. Es ist nichts wert. Es gibt Gott nicht die Ehre. Wenn du aus falschen Motiven den Kranken die Hände auflegst, dann bist du nicht im Willen Gottes, sondern wenn du es tust, weil du Jesus liebst und weil du den Kranken liebst, weil du diese Liebe fließen lassen möchtest. Und Heidi Baker, eine der stärksten Heilungsfrauen aus Mosambik, als sie gefragt wurde, ja, was kann ich tun, um in dieser Heilungsvollmacht zu wachsen? Was hat sie gesagt? Ja, wachse in der Liebe. So wie Jesus das erst sein Herz von diesen verschmachteten Menschen, diesen kranken Menschen, hat er sein Herz erschüttern lassen, erfüllen lassen mit diesem Erbarmen, mit dieser Liebe Gottes. Das zweite, wachse in Demut. Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf uns Typen an. Ich bin auch so jemand, die gerne dann auch, wenn ich was sehe, was nötig ist zu machen, dann gerne anpackt, gerne selber was machen will. Und das genau steht uns häufig auch im Heilungsdienst im Wege, dass wir denken, oh, jetzt muss ich mich aber noch mehr anstrengen und noch mehr, ja, irgendwie so das und nach und so. Und vielleicht erhebe ich noch meine Stimme. Als es beim ersten Mal nicht geklappt hat, bete ich noch lauter und gebiete noch 10-mal mehr irgendwelchen Dämonen oder ich weiß nicht was. Also ich glaube, dass es Dämonen gibt. Aber manchmal kaschieren wir unsere Vollmacht vielleicht durch unsere äußere Art, weil wir denken, wenn ich noch entschlossener auftrete, das muss doch irgendwie vielleicht Gott beeindrucken oder zumindest die Person, für die ich bete. Aber ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Jesus möchte ein demütiges Herz, denn nur durch unsere Schwachheit hindurch kann er in seiner Kraft wirken. Das hat Paulus uns vorgelebt, das hat Jesus uns vorgelebt. Wie kommen wir da drauf, dass wir so bequem, dass uns mal eben das alles so zufällt? Nein, Jesus möchte immer weiter unser Herz demütig machen, dass wir immer tiefer erkennen, ich kann nicht heilen, du kannst nicht heilen. Der Einzige, der heilen kann, das ist Jesus in seiner Kraft. Und ja, er hat uns diese Vollmacht gegeben, aber es ist immer eine geliehene, eine anvertraute Vollmacht. Er hat gesagt, heilt die Kranken, Aber natürlich können wir es nicht aus uns heraus, sondern nur durch das, was Jesus uns immer wieder neu schenkt in der Kraft seines Heiligen Geistes. Ein demütiges Herz. Und als letztes, wenn du in der Heilungsvollmacht wachsen willst, dann wachse im Glauben. Jesus hat das immer wieder betont, gerade in Bezug auf Heilung. Dein Glaube hat dir geholfen. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Immer wieder Glaube, Glaube, Glaube. Daran kommen wir nicht vorbei. Nur wie können wir diesen Glauben stärken? Der Glaube kommt durch das Hören, aber auch durch das Lesen des Wortes Gottes, heißt es in der Schrift. Und ich glaube, dass gerade wenn wir da wachsen wollen, es gut ist, neu immer mal wieder diese Heilungsgeschichten von Jesus zu lesen. Oder wie Paulus das so beschreibt, manchmal in nur wenigen Sätzen, dass für ihn war das ganz klar, dass er auch in Zeichen und Wundern gedient hat. Dass wir uns Heilungszeugnisse reinziehen, sag ich mal. Entweder per Video oder Heilungspredigten hören oder Bücher lesen, wo Menschen in dieser großen Heilungsvollmacht gedient haben, wo wir uns auferbauen lassen, dass wir sehen, ja, diese Heilungskraft, sie ist auch heute da. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir geduldig sind und beharrlich sind, dass wir sagen, ja, Herr, komm, Heiliger Geist, bau du diesen Heilungsglauben in mir auf. Und es ist so wichtig, dass wir uns Gott auch da weiter und tiefer im Gebet hingeben und auf Jesu Größe schauen. Und dass wir dann, wenn wir so wie eben im Lobpreis einfach so in Gott versunken sind, wo wir wirklich sagen, Herr, hier bin ich, ich gebe mich dir jetzt einfach hin und einfach so erfüllt sind von diesem Glauben an seine Größe, dass wir beten für Menschen und dass wir nicht aufhören, für Kranke zu beten, dass wir uns nicht entmutigen lassen. Wenn du in der Heilungsvollmacht wachsen willst, dann bete für mehr Menschen. Und in jedem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst haben wir hier ein Team, ein Ministry-Team. Und ich freue mich einfach, dass da dieser Heilungshunger in unserer Gemeinde, der ist nicht tot zu kriegen, Halleluja, weil der ist von Jesus. Und lass uns da gemeinsam weiter reingehen, rangehen. Wenn du noch nie für einen Kranken gebetet hast, sprich Andrea an, die leitet das Team. Und wir nehmen dich gerne mit rein, weil ich glaube, es geht nicht darum, dass einzelne Heilungsgurus hier aufstehen, sondern dass wir als Gemeinde dieser Auftrag, die Kranken zu heilen, aber auch die Verheißung, die Jesus uns gegeben hat. Und wenn ihr den Kranken die Hände auflegt, so werden sie gesund, so wird es besser mit ihnen. Das hat Jesus uns auch für heute verheißen und das wollen wir erwarten. Und alles geschehe aus ihm heraus, aus seiner Liebe. Und alles, was heute hier geschieht, geht zurück zu seiner Ehre. Amen.